ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, PD Dr. Christina Boll.
Hallo, freue mich.
Schön, dass Sie da sind. Sie sind vom Deutschen Jugendinstitut in München. Ich habe es vorhin gesagt, Sie leiten die Abteilung Familienpolitik dort. Ich stelle einfach mal die Frage unserer Sendung gleich mal in den Anfang des Raumes. Frau Boll, wie familienfreundlich ist Deutschland?
Das ist eine Frage der Definition. Was verstehen wir denn unter familienfreundlich? Da kann man natürlich harte Kriterien anlegen. Wie ist die Familienpolitik aufgestellt? Welche Monitorenleistungen gibt es zum Beispiel für Familien? Also wie viel Geld kriegen die Familien in die Hand? Wie ist es mit den Kita-Plätzen und so weiter? Werden wir sicherlich noch drauf zu sprechen kommen. Es kann aber auch eher so ein Gefühl sein. Wie fühlen sich denn junge Eltern in Deutschland wohl? Wie willkommen fühlen sie sich denn mit ihren Kindern? Und da schneidet Deutschland nicht so gut ab. Also wir sind da weltweit. Es gibt natürlich viele Studien dazu, aber eine letztes Jahr hat uns auf Platz 13 gesetzt weltweit, Deutschland. Und das muss einem schon ein bisschen zu denken geben.
Und das, obwohl wir strukturell ja gar nicht so schlecht dastehen. Also wenn es jetzt zum Beispiel um Angebote gibt wie bezahlte Elternzeit oder so, da ist Deutschland, glaube ich, nicht auf Platz 13.
Genau, also wir haben eigentlich eine wirklich familienfreundliche Politik, das muss man schon sagen, wenn man mal vom Thema Kita absieht. Wir haben zwar die Kitas deutlich ausgebaut, die Plätze, gerade im Bereich U3 in den letzten zwei Jahrzehnten, da ist enorm viel passiert in Deutschland. Wir haben aber immer noch die Situation, dass wir überall flächendeckend zu wenig Plätze haben. Ja? Und das ist natürlich eine Katastrophe, auch unter dem Stichwort Familienfreundlichkeit, weil die Eltern nicht arbeiten gehen können. Stichwort Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Das ist ein großes Problem, aber wie Sie ansprachen, wir haben Elterngeld, wir haben auch andere Geldleistungen für Familien, ganz wichtig das Kindergeld, aber auch bedarfsgeprüfte Leistungen wie den Kinderzuschlag und andere, die Familien schon auch ordentlich unter die Arme greifen. Aber es ist ja eben nicht nur das, sondern es ist eben auch einfach das Leben mit Kindern im Alltag in Deutschland, wo es teilweise eben nicht so funktioniert. Und da gehören verschiedene Bereiche dazu.
Da können wir ja gleich mal ein ganz praktisches, aktuelles Beispiel nehmen. Haben wir beide auch gerade erst erfahren. Die Deutsche Bahn streicht die Familienreservierung. Also wenn Sie in Zukunft mit der Deutschen Bahn fahren wollen, als zum Beispiel vier- oder fünfköpfige Familie, da haben Sie früher eine Familienreservierung für 10 € gehabt. Die ist abgeschafft worden von der Deutschen Bahn. Müssen Sie jetzt 4 oder 5 Einzelreservierungen machen. Das heißt, aus 10 € werden, lassen Sie mich rechnen, mindestens mal 25 oder 30 Euro.
Ja, das ist natürlich für ein privat wirtschaftendes Unternehmen, das an der Börse ist wie die Deutsche Bahn, sicherlich ein Punkt, worüber man sich Gedanken gemacht hat, ob es sich rechnet oder nicht. Ich finde aber, da muss der Staat mit bedenken, dass dadurch natürlich kinderreiche Familien, und dazu zählen wir schon Familien mit 3 Kindern oder mehr in Deutschland, klar benachteiligt sind. Ja, also für die wird so eine Bahnreise dann natürlich wirklich unerschwinglich. Es ist ja jetzt schon nicht günstig, mit der Bahn zu fahren. Auch aus ökologischen Gründen, wenn man die Bahn wirklich als das Verkehrsmittel setzen will und die Leute von der Straße aus den Autos rausholen will. Viele Familien fahren ja eben auch aufgrund der größeren Flexibilität und vor allem, wenn sie viele Kinder haben mit dem Auto. Wenn man die auf die Bahn umswitchen will, dann muss das Bahnfahren natürlich günstiger sein. Und das sind solche Entscheidungen natürlich massiv kontraproduktiv.
Ja, man muss mal versuchen, ohne Reservierung in einen Zug reinzugehen mit einer gesamten Familie. Da haben Sie wenig Chance. Man merkt schon an Ihren Antworten, da spricht die Forscherin, und das ist ja das, was Sie auch hauptsächlich tun. Sie sind im Deutschen Jugendinstitut. Können Sie mal ganz kurz umreißen, was machen Sie da? Was macht das Deutsche Jugendinstitut? Ganz kurz umreißen, schwierig.
Ja,
ne?
Ganz schwierig, vor allem kurz schwierig. Wir machen Jugendhilfeforschung. Wir schauen uns also an, wie wachsen Kinder und Jugendliche in Deutschland auf? Wie werden sie von ihren Familien auch begleitet? Also welche Rolle spielt das familiale Umfeld auch für Kinder und Jugendliche? Und dazu machen wir ganz viel Forschung und eben auch dazu, wie Familien unterstützt werden können, wie auch Kinder und Jugendliche unterstützt werden können, welche Rolle die Jugendhilfe da auch spielt. Wir haben ja eine sehr ausgebaute Jugendhilfe in Deutschland, die auch Familien stark unter die Arme greift mit universellen Unterstützungsangeboten, aber auch mit, sagen wir, primär selektiven Angeboten. Das heißt, dort, wo man schon merkt, da ist ein besonderer Bedarf, da geht man dann nochmal mit Extramaßnahmen rein. Also wie wirkt das alles zusammen? Und das ist der Gegenstand unserer Forschung.
Und Sie machen ja auch Politikberatung. Also das Deutsche Jugendinstitut wird von einem gemeinnützigen Verein getragen und dann hauptsächlich finanziert vom Bundesfamilienministerium. Ja, wie kritisch dürfen Sie denn dann mit Familienpolitik überhaupt sein?
Wir sind sehr unabhängig. Wir sind ein Ressort von forschungsähnliches Institut und wir sind tatsächlich unabhängig in unserer Forschung und wenn es Kritik zu vermelden gibt, dann tun wir das auch und das wird ja auch geschätzt. Also das ist ja ganz wichtig, dass Forschung wirklich auch diese Rolle erfüllt, zu sagen, wo läuft es gut. Man darf auch Dinge lobend hervorheben, wenn sie gut laufen, aber man muss natürlich in der Evaluation gerade auch von Maßnahmen, Implementationsforschung, die wir viel machen, wenn Maßnahmen eingeführt werden, wie wirken sie dann, wie kommen sie an, wie bekannt sind sie auch überhaupt, dann und es läuft nicht so gut, dann muss man das natürlich auch aussprechen dürfen und das tun wir.
Frau Boll, wir haben gerade darüber gesprochen, der Begriff Familie, das ist ja auch kein statischer Begriff mehr, der hat sich ja auch verändert. Wie haben sich denn also Familien und dieser Familienbegriff in Deutschland im Laufe der Zeit verändert und vielleicht auch entwickelt?
Ja, das ist richtig. Also das kommt jetzt darauf an, welchen langen Längsschnitt man da jetzt anschaut, ob man jetzt sozusagen eine Reise in die Vergangenheit macht, in weitere Jahrhunderte, die entfernt sind, dann sieht man natürlich, dass die Großfamilie, die es früher gab, heute nicht mehr existiert. Das ist aber auch schon länger so. Familie ist bunter geworden, sie ist auf jeden Fall vielfältiger geworden. Wir haben ja inzwischen auch soziale Familien, wo Elternteile nicht unbedingt oder Menschen, die sich um Kinder kümmern, nicht unbedingt immer leibliche Eltern sein müssen. Das können eben auch Großeltern sein, das können auch Nachbarn sein, die sich um Kinder kümmern. Wir haben viel gleichgeschlechtliche Familien inzwischen. Auch die sind sozusagen nehmen zu. Wir haben ganz viel Familien mit Migrationsgeschichte. Da wird auch Deutschland kulturell bunter und das ist sehr willkommen. Das macht natürlich Familien auch letztlich interessanter insofern, als dass wir sie, wenn wir sie beforschen, die gesamte gesellschaftliche Breite uns anschauen. Familien sind mitten unter uns und sind sehr dynamisch. Wir haben viele Alleinerziehende. Auch da gibt es einen Anstieg zu verzeichnen, was den Anteil der Alleinerziehenden angeht. Die Familien insgesamt sind rückläufig und da sind wir wieder beim Thema, also die Anzahl der Familien, die wir immer als Familie messen. Übrigens das aus der amtlichen Statistik, wenn da mindestens ein Kind dabei ist. Also wenn wir einen generationenübergreifenden Zusammenhang haben mit Eltern und mindestens einem Kind. Wir haben insgesamt weniger Familien als noch vor wenigen Jahren in Deutschland.
Ja, und das, obwohl sich die allermeisten jungen Menschen in Deutschland ja eine Familie wünschen. Das zeigen ja auch Untersuchungen. Und die Geburtenrate, die ist aber sehr niedrig in Deutschland mit 1,38 Kindern je Frau, aktuell eine der niedrigsten in Europa. Und wir haben weltweit die höchste Kinderlosigkeit in Deutschland. Wie kommt denn diese Diskrepanz, auf der einen Seite der Wunsch, auf der anderen Seite die Zahlen, zustande?
Ja, das ist tatsächlich auch ein ganz wichtiges Thema in unserer Forschung. 1,35 Geburtenrate ist wirklich niedrig. Wir waren da besser in den letzten Jahren. Wir sind da gerade noch mal wieder zurückgefallen, auch in der jüngeren Vergangenheit. Genau, es gab noch mal, genau, da war es ein bisschen die Hoffnung, wobei wir da ja schon an der zweiten Nachkommastelle immer schauen in Deutschland. Also es sind wirklich Mini-Fortschritte, die wir da mal eine Weile gemacht haben. Aber jetzt ist es eben wieder die 1,35. Das hat viele Ursachen. Also wie Sie schon sagen, wünschen sich junge Menschen Familie. Auch Kinder stehen weiterhin hoch im Kurs. Junge Menschen wollen Familien gründen. Und auf der anderen Seite sehen wir dann, es passiert oft nicht. Wir haben auch oft tatsächlich gewollte Kinderlosigkeit. Wir haben auch ungewollte, wenn Kinder aufgeschoben werden, was zunehmend der Fall ist. Das Erstgeburtsalter steigt weiterhin.
Was sind da die Gründe?
Naja, das hat den Grund, dass zum Beispiel heutzutage junge Menschen länger im Bildungssystem bleiben. So, wenn die länger im Bildungssystem bleiben, also später auf den Arbeitsmarkt kommen, später ihr erstes Geld verdienen, dann ist oft die Grundbedingung, die wir in Deutschland als bevor ich Kinder bekomme, muss ich verstehen, nämlich erstmal eigenes Geld verdienen. Das ist einfach später im Leben gegeben, als das früher noch der Fall war. So, und dann sind wir in der bekannten Rush Hour. Ja, dann sollen die Eltern, die jungen Eltern oder die jungen Erwachsenen sozusagen, wenn sie dann im Beruf angekommen sind, sich erstmal setteln, sozusagen ein paar Schritte machen, damit sie auch wirklich sicher im Job sind, eine gute Entwicklungsperspektive haben und gleichzeitig sollen sie Familie gründen. Und das geht eben oft nicht, zumal wir auch nicht mehr auf das große Netzwerk zurückgreifen können, oft was wir früher hatten, mit den Eltern, mit den Schwiegereltern und anderen vor Ort. Das heißt, viele sagen dann, und das ist eben der Unterschied gerade bei Müttern im Vergleich zu früher, heute lasse ich im Zweifel das Kind weg. Ich lasse nicht mehr den Job weg. Früher war es genau umgekehrt. Da haben Frauen gesagt, ich will auf jeden Fall Kinder, dann kann ich halt nicht berufstätig sein. Heutzutage wird eben dann das Kind weggelassen.
Ja, warum ist die Geburtenrate in Deutschland so niedrig? Darüber haben wir gerade gesprochen mit Christina Boll, Ökonomin und Leiterin der Abteilung Familie und Familienpolitik am Deutschen Jugendinstitut. Und da kommen ganz viele Mails der SWR1-Hörerinnen und Hörer, zum Beispiel von Helga, die sagt, die niedrige Geburtenrate wundert mich nicht. Und genau in diesem Stil eben auch einige andere Nachrichten. Sie sagt jetzt zum Beispiel, Helga, angesichts der weltpolitischen Lage und der zu wenig berücksichtigten Herausforderungen durch den Klimawandel, Dennis aus Villingen, der sagt zum Beispiel, Lebenshaltungskosten der Familie sind heute die Eltern gezwungen, beide voll zu arbeiten. Das sind zwei wichtige Komponenten. Bleiben wir mal kurz bei Helga. Weltpolitische Lage und Klimawandel. Das hört man immer häufiger, dass Leute sagen, ich überlege mir bei der Lage der Welt, Kinder überhaupt da in diese Welt reinzusetzen. Ist das ein Faktor?
Das ist sicherlich irgendwo auch ein Faktor, aber die Forschung zeigt, dass das nicht der tragende Faktor ist. Also Kinder werden eigentlich zu allen Zeiten geboren. Wir sehen auch im längeren Vergleich und wir sehen auch, wenn wir heute in die Welt gucken, dass Kinder auch dort geboren werden, wo wir aus deutschem Blickwinkel sagen würden, da sind die materiellen Verhältnisse eigentlich viel schlechter als in Deutschland. Das ist in der Summe ist es ein sehr komplexes Feld. Die Kinderwunschforschung sagt zum Beispiel, dass sich Eltern und insbesondere die Mütter spielen eine ganz wichtige Rolle, dann Kinder wünschen, wenn sie das Gefühl haben, sie können sich in allen für sie wichtigen Lebensbereichen trotzdem weiter entfalten. Das heißt, sie müssen zum Beispiel beruflich keinen allzu großen Schritt zurück machen. Und das ist tatsächlich, wir hatten ja schon kurz über die Kita-Plätze gesprochen, die wir nicht ausreichend haben. Das ist tatsächlich ein großes Problem in Deutschland, dass Mütter immer noch unfreiwillig zurücktreten müssen, manchmal auch einfach von Vollzeit auf Teilzeit gehen müssen oder aber sogar ganz aus dem Beruf aussteigen, länger als ihnen lieb ist, weil eben der Kita-Platz nicht da ist oder nicht verlässlich oder nicht in dem Umfang, wie man ihn sich wünscht, da ist. Mhm. Und das kann dann zum Beispiel dazu führen, dass keine Kinder geboren werden, weil die Frauen einfach sagen, das möchte ich so nicht. Das kann ich mir so nicht vorstellen. Der Partner spielt eine wichtige Rolle. Also wie unterstützt er auch die Mutter tatsächlich? Was nimmt er ihr ab? Das beeinflusst Kinderwünsche auch. Und dann haben wir natürlich auch einen wichtigen Faktor. Kinderlosigkeit ist inzwischen auch sozial akzeptiert. Das war früher anders. Ja? Mhm. Wenn man heute keine Kinder hat, gerade in bestimmten städtischen Milieus, ist Kinderlosigkeit fast schon normal. Ja, da ist es einfach in Ordnung, wenn man keine Kinder hat. Das heißt, es gibt Lebensentwürfe jenseits von Kindern. Und das spielt sicherlich auch eine Rolle im Kontext der Geburtenrate. Aber natürlich, und das möchte ich kurz noch als dritten Punkt einmal einführen, das deutsche Verständnis von Elternrollen. Was müssen Eltern leisten, wenn sie Kinder haben? Welche Anforderungen haben Eltern sich selbst gegenüber? Auf was erwarten sie von sich? Da sehen wir schon im internationalen Vergleich, dass deutsche Eltern sehr viel von sich erwarten. Sie denken einfach, sie müssen alles alleine regeln, während man sich in anderen Ländern mehr Hilfe hinzuholt, sei es eine Nanny, sei es eine Putzfrau, die einen unterstützt bei den haushaltsnahen Aufgaben. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Das Essen muss selbst gekocht werden. Nur um Beispiele zu nennen. Und da sagen viele Eltern einfach, ja, also wenn ich Kinder bekomme, dann möchte ich es richtig machen. Richtig in Anführungszeichen, so wie ich mir das vorstelle. Und wenn das nicht gelingt, dann lasse ich es halt im Zweifel. Das ist in Deutschland tatsächlich sehr speziell.
Aber warum?
Das ist eine gute Frage, warum das so ist. Mir hat mal jemand erklärt, es kommt aus der Romantik. Die deutsche Familienvorstellung sei eine sehr romantische. Wir haben ja in Deutschland auch dieses Thema der Privatheit von Familie. Und das Elternpaar möchte da einfach so, diese Dinge selber regeln können.
So kritisch reagieren, wenn wir auf der Straße Erziehungstipps bekommen.
Ja,
von
genau.
Anderen.
Ja.
Das mögen wir ja nicht.
Das möchten die Eltern nicht. Die möchten es selber regeln. Und man muss aber de facto dann konstatieren, wenn man schaut, es regelt ganz oft die Mutter. Ja, die Mutter ist zuständig noch immer für weite Teile der Kinderbetreuung. Sie ist immer die Hauptansprechperson. Und das führt einfach dazu, dass viele junge Frauen sich das wirklich gut überlegen. Habe ich A, den Partner, mit dem ich mir das vorstellen kann, eine Familie zu gründen? Wird der mich ausreichend unterstützen? Und B, ist die Kita da? Also immer wieder die Kita, habe ich eine Unterstützung auch seitens der Institutionen, der Infrastruktur. Ganz wichtig.
SWR 1, Leute, wir sprechen darüber, wie akzeptiert sind eigentlich Kinder und kinderreiche Familien in der deutschen Gesellschaft? Und da müssen wir aufmachen mit einer Mail, die kommt von Valentin. Der bezieht sich auf das, was wir vorhin gesagt haben. Christina Boll in SWR 1, Leute vom Deutschen Jugendinstitut. Wir haben ja kurz über die Bahn gesprochen, über die gestrichene Familienreservierung. Und da schreibt er, muss auch mal beachtet werden, dass die Bahn von den Steuerzahlern und vom Autofahrer bezahlt bzw. subventioniert wird. Warum muss immer für die Jugend alles subventioniert werden? Früher musste jeder schauen, wie er durchkam. Ist das so ein bisschen ein Beispiel für Unverständnis gegenüber der Jugend, die er jetzt aufbringt, mit der Gefahr hin, ihn jetzt vielleicht auch misszuverstehen?
Genau, das wollen wir natürlich nicht den Hörer, die Hörerinnen missverstehen. Ich glaube, an der Stelle ist wichtig, nochmal uns in Erinnerung zu rufen, dass wir familienfreundlich im ureigenen Interesse sein müssen, weil der Fortbestand unserer Gesellschaft von den Kindern abhängt. Wenn wir keine Kinder mehr bekommen, dann wird es schwierig. Dann müssen wir einfach auch sehen, dass unsere Sozialsysteme nicht mehr funktionieren. Das Problem haben wir jetzt schon in allen Bereichen der Sozialversicherung, dass wir viel zu wenig Einzahlende haben. Und da wir alle immer älter werden, immer mehr im Verhältnis derer, die halt aus der Sozialkasse dann eben Geld bekommen wollen, ob es Renten sind oder eben andere Leistungen. Das heißt, wir haben ein schlicht ökonomisches Interesse dran. Nur mal das, es ist nicht das einzige Interesse natürlich. Aber es ist ein wichtiger Punkt zu sagen, wir müssen die Gesellschaft auch schon alleine deshalb kinderfreundlich gestalten, um zu überleben als Gesellschaft. Ja? Und das auf dem hohen Wohlstandsniveau gerne, das wir ja immer noch haben. Und insofern ist es immer wichtig hinzuschauen, wie können wir es den Familien ermöglichen, Kinder zu bekommen? Wie können wir ihnen auch Lust machen, Kinder zu bekommen? Das heißt nicht, dass alles vom Staat finanziert werden soll. Das wäre komplett der falsche Ansatz. Wir haben da auch im Prinzip Eigenverantwortung. Dort, wo Kinder den Wohlstand der Gesellschaft mehren, ja, da ist es eben auch wichtig, dass wir dafür sorgen, dass genügend Kinder geboren werden und dass Kinder dann auch aufgezogen werden können mit allen Chancen, mit allen Teilhabechancen an Bildung und an anderen Dingen, die für Kinder wichtig sind, um gesund aufwachsen zu können. Und da setzen wir teilweise noch nicht die richtigen Anreize.
Ja, und eben auch eine Wertschätzung, eine gesellschaftlichen. Also wie ist das denn zum Beispiel, wenn Kinder zu laut sind, dieses Gefühlte, man stört, wenn man mit Kindern irgendwie hörbar ist oder so dieses Selbstverständnis, dass Kinder zum öffentlichen Leben dazugehören. Ist das in Deutschland eher gering?
Das würde ich so nicht unbedingt sagen. Es gibt sicherlich Länder, da wird immer Italien herangezogen, wo man sagt, die sind kinderfreundlicher, da sind Kinder einfach akzeptierter in der Gesellschaft. Ich glaube, das ist in Deutschland auch nicht überall gleich. Das ist auch sehr unterschiedlich und da kann man auch nicht nach Ost, West, Süd, Nord unterscheiden, sondern das kommt mehr darauf an, in welchen Milieus bewegt man sich. Die schon angesprochene soziale Norm, kinderlos zu sein, ist in Deutschland heutzutage einfach normal, ja, ist akzeptiert. Das hat natürlich auch Konsequenzen. Wenn man sagt, okay, es gibt auch einen alternativen Lebensentwurf, dann sind Familien mit Kindern vielleicht nicht mehr unbedingt in jedem Umfeld, in jedem Milieu willkommen, sondern da ist es dann vielleicht teilweise so, dass man dann sagt, okay, das Kind ist mir jetzt zu laut. Warum muss ich jetzt hier sitzen, obwohl da dieses laute Kind ist oder warum muss dieses laute Kind hier sitzen? Das hat, wie gesagt, Konsequenzen. Wenn man der Meinung ist, naja, es gibt eben auch andere Lebensentwürfe, dann wird man vielleicht auch ein bisschen empfindlicher gegenüber lauten Kindern. Ich würde aber an der Stelle sagen, das ist die Verantwortung von uns allen. Ja, da kann der Staat nicht von oben Kinderfreundlichkeit verschreiben. Das lässt sich nicht per Gesetz regeln, sondern da müssen wir alle dran arbeiten, ob das in den Unternehmen ist, ob das in den Gaststätten ist und natürlich zuletzt auch die Eltern selbst. Auch die haben natürlich eine Erziehungsverantwortung, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder sich entsprechend benehmen. Ja, das sage ich auch ganz deutlich. Erziehungsverantwortung, das ist das Prinzip Eigenverantwortung generell, die habe ich auch als Eltern. Und gleichzeitig ist es aber so, dass man weiß, dass es völlig normal ist, dass Kinder in einem bestimmten Alter nun mal lärmen und sich bewegen wollen. Und da ist von uns allen auch Großzügigkeit und Toleranz erwartet. Und das hat auch ein bisschen jeder selber in der Hand, ob das in den Verkehrsmitteln ist, im öffentlichen Nahverkehr oder aber in den Restaurants, wie man damit dann umgeht.
Früher war es ja so, wir haben ja gesprochen über den Wert von Kindern auch in Gesellschaft und von Familien. Früher hat man die Kinder oft bekommen, um die eigene Alterssicherung zu garantieren. Und heute ist ja mehr so das Gefühl, ach, ich muss eigentlich eher reinstecken in diese Kinder und zurück kommt da nichts.
Ja, das würde ich so nicht sehen, dass nicht zurückkommt. Das wissen auch alle, die Kinder haben. Kinder sind ein Geschenk. In der Tat, das fühlen auch alle Eltern so. Sie sind eine unglaubliche Bereicherung des Lebens. Man kann sich das Leben ohne Kinder gar nicht mehr vorstellen, wenn man welche hat. Das ist, glaube ich, unverändert so. Und auch der große Wunsch nach Kindern, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, der in der Gesellschaft nach wie vor besteht, auch bei jungen Menschen besteht, der zeigt das ja auch nochmal. Kinder sind nicht nur ein Kostenfaktor. Kinder sind überhaupt nicht mit nur ökonomischen Überlegungen in den Griff zu bekommen. Man sollte sie auch nicht deshalb bekommen. Ich halte auch nichts von der Debatte, der Staat muss mir zahlen dafür, dass ich Kinder bekomme. Das ist eine verkürzte Sicht aus meiner Sicht, sondern Eltern haben da schon auch die Verantwortung, sich zu überlegen, ob sie Kinder haben wollen und dann eben natürlich nach Möglichkeit informierte Entscheidungen darüber treffen, was das für einen bedeutet. Das Thema Kompromiss fiel schon. Man muss Kompromisse machen, man muss sich auch einschränken. Das tut man aber in der Regel auch gern für Kinder. Alle Eltern zeigen auch eigene Studien, sind sozusagen auch selbst dort, wo wenig Geld da ist, sind sie eigentlich fast so Schutzschilde, die sich vor ihre Kinder stellen, die eher bei sich selber sparen, als dass sie den Kindern es an irgendetwas fehlen lassen. Das ist schon auch Fakt.
Ja, aber was muss denn der Staat? Also wo ist denn da die Priorität? Muss man gute Rahmenbedingungen schaffen, das Thema mehr ins kollektive Bewusstsein heben, also so außerhalb von Fachmedien? Was ist da die Aufgabe des Staates? Bildung? Ja.
Die Aufgabe des Staates ist aus meiner Sicht nicht nur bei den Eltern anzusetzen, sondern das Kind in den Mittelpunkt zu stellen. Wir brauchen natürlich auch Unterstützung von Eltern. Haben wir ganz viel, auch in den frühen Hilfen beispielsweise. Da forschen wir am Deutschen Jugendinstitut ja auch sehr viel zu, Eltern in ihren Erziehungskompetenzen zu unterstützen. Der Staat hat die Aufgabe, Eltern auch finanziell zu unterstützen. All das ist wichtig. Aber wichtig ist eben auch, das Kind in den Mittelpunkt zu stellen. Das heißt, Hilfe, die Kindern zugutekommen muss, nicht nur über die Eltern sozusagen zu kanalisieren, weil das kann schiefgehen. Wir haben in Deutschland ja als eines der Länder mit der größten Abhängigkeit von der sozialen Herkunft die Situation, dass Bildungswege von Kindern einfach nicht so entschieden werden, wie sie in, wie sie eben in anderen besser begüterten Familien entschieden werden. Also arme Familien, wo kein akademischer Hintergrund ist, ist eben die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr viel geringer, dass ein solches Kind zum Beispiel eine weiterführende Schule besucht oder gar ein Studium absolviert. Die Bildungswege gehen aber schon viel früher auseinander. Schon in der Kita haben wir einen sozialen Gradienten. Das heißt, nicht alle Kinder sind gleichermaßen in der Kita auch vertreten. Wir haben über das Platzproblem gesprochen. Das Problem, an einen Platz zu kommen. Die Informationen darüber, wie komme ich denn eigentlich an einen Kita-Platz, sind auch nicht gleich verteilt. Da sind manche Familien einfach im Nachteil. Und das muss aufhören, damit wirklich alle Kinder gleiche Chancen haben, gleiche Teilhabechancen. Das schließt Bildung ein, geht aber über Bildung im engeren Sinne weit hinaus.
Wir hatten das Thema Chancengleichheit vor knapp 2 Wochen mit Katja Urbatsch in SWR 1 Leute auch besprochen am Diversity-Tag Ende Mai. Das Problem zu definieren, das geht immer gut, aber wie ist die Lösung?
Ja, die
Lösung.
Wie kann
es gleicher werden?
Genau, die Lösung braucht viele, hat viele Aspekte oder hat viele Komponenten. Wir müssen zuerst mal ansetzen dabei, dass wir Kita tatsächlich erreichbar und die Kita-Plätze so ausbauen, dass wirklich alle, die einen Platz brauchen, auch einen bekommen. Wir müssen darüber stärker informieren, welche Vorteile Kitas auch für Kinder haben. Die Bildungsimpulse, die sie dort bekommen, das ist etwas, wo wir noch mehr Aufklärung auch betreiben müssen. Und das geht darüber hinaus. Also wir haben viele Antragsleistungen auch für Familien, die nicht so viel Geld haben. Die müssen natürlich massiv verschlankt werden, damit wirklich alle Familien auch Zugang zu diesen Leistungen haben. Wir stellen immer wieder mit Erschrecken fest, dass viele Leistungen den Familien gar nicht bekannt sind. Beim Kinderzuschlag zum Beispiel haben wir jetzt eine deutliche Verbesserung erreicht, auch durch eine Vereinfachung der Beantragung. Das muss aber noch stärker ausgebaut werden. Also auch andere Leistungen, Bildungs- und Teilhabepaket zum Beispiel, müssen einfacher werden, müssen bekannter werden, damit die Familien sie auch tatsächlich in Anspruch nehmen. Und ich will auch ganz klar sagen, es geht nicht darum, für die Familien alles kostenlos zu machen, sondern es geht darum, dass die Familien, die wirklich die Unterstützung brauchen, wissen, wie sie sie bekommen, dass sie niederschwellig erreichbar ist und diesen Kindern damit die Möglichkeit gegeben wird, einfach auch sich in der Gruppe, in dem Klassenverband zum Beispiel, sich genauso zu beteiligen, genauso an Klassenausflügen beispielsweise teilhaben zu können, genauso das Mittagessen in der Schule konsumieren zu können, wie andere Kinder das auch können. Das hat viel mit Teilhabe zu tun.
Viele beklagen ja in Deutschland, was das Kinderkriegen, Familiengründung angeht, eine schwache Infrastruktur für Familien in Deutschland. Sie haben gesagt, viel Eigenverantwortung muss man schon auch eingehen als Familie. Es ist ja so, dass jetzt zum Beispiel Wohnen, wenn man das mal als Thema nimmt, das ist ja schon mal ein wichtiges Thema mit einer hohen Relevanz. Also wer als Familie schon mal ein Eigenheim oder eine passende Wohnung zur Miete in der Stadt gesucht hat, weiß, glaube ich, wovon wir hier reden. Muss sich da was ändern in diesem Bereich Wohnen und soziale Frage, weil das so, sage ich mal, Kardinalfaktoren sind?
Ja, also da sprechen Sie natürlich ein ganz wichtiges Thema an, was ja viele Menschen drückt, nicht nur Familien übrigens. Das Thema Wohnen wird ja zunehmend unerschwinglich eigentlich auch für Paare ohne Kinder oder auch für Alleinstehende. Das ist ja etwas, was uns alle sehr stark betrifft. Da ist tatsächlich eine Menge zu tun. Da hat Politik schon auch eine Verantwortung. Die Rezepte, die da bisher versprochen worden sind, haben nicht gefruchtet. Der soziale Wohnungsbau ist nicht ausgebaut worden, so wie man das eigentlich vorhatte. Das ist auch ein weites Feld tatsächlich. Da spielen auch natürlich Faktoren wie Baugenehmigungen allgemein, die Dauer von Genehmigungsverfahren, Auflagen behördlicher Art, aber auch die Knappheit von Wohnraum, die Verdichtung, die zur Verfügungstellung freier Flächen. Das hat also auch was mit Wohnungsmärkten zu tun. Da hat nicht nur Politik was sozusagen zu richten, aber eben auch Politik. Und da muss ich ganz sicher etwas tun, insbesondere auch für Familien, weil wir sehen, dass gerade arme Familien, aber zunehmend auch Mittelschichtfamilien ein Problem mit dem Wohnen bekommen.
Also es geht ja nicht nur um die Wohnung als solche, sondern eben auch, wo liegt diese Wohnung, wie ist die Anbindung an Schulen, Kitas und so weiter, wie habe ich vielleicht auch die Mobilität um mich herum, all das sind so soziale Fragen. Wie kann man es denn lösen? Also den Wohnungsmarkt regulieren, das scheint nicht zu funktionieren, zumindest wenn man die letzten Jahre betrachtet. Sind es Steuererleichterungen die Lösung? Alle Parteien sprechen darüber, keine macht es.
Ich denke, das ist tatsächlich ein wichtiges Thema und das hat ganz viele Komponenten, an denen man drehen kann. Ich glaube nicht, dass wir die hier erschöpfend behandeln können, aber tatsächlich hat der Staat immer diese zwei Instrumente zur Hand. Er hat den sozialen Wohnungsbau und er hat natürlich das Wohngeld. Das Wohngeld ist massiv ausgebaut worden. Da profitieren inzwischen viel mehr Familien von, als das bisher der Fall war. Es reicht aber nicht. Wir sehen unterm Strich trotzdem, dass die Mieten und auch die Grundstückspreise, die, wenn man sich ein Haus kaufen möchte, ist es ja auch nicht einfacher, dass die Immobilienpreise immer weiter nach oben gehen und dass das gerade dort, wo die Jobs sind, natürlich explodiert in Agglomerationszentren, wovon es ja auch in Baden-Württemberg einige gibt. Und die Familien sozusagen, früher war es so, wenn sie sich vergrößert haben, sind sie aufs Land gezogen, um günstigeren Wohnraum zu finden. Das funktioniert heutzutage auch nur noch bedingt. Hat natürlich auch mit den Jobs zu tun, hat aber auch damit zu tun, dass der ÖPNV, der Nahverkehr, nicht immer so funktioniert, wie man sich das wünschen würde. Und dass Kinder und Jugendliche dann auch nicht so mobil sind, die Eltern auch nicht, aber eben auch nicht die jungen Menschen, wie das nötig wäre, um die soziale Teilhabe, die ich schon angesprochen habe, wirklich auch zu gewährleisten.
Ja, wenn wir jetzt da sind bei der sozialen Frage, also die finanzielle Belastung ist mit Kindern natürlich höher, auch im Bereich Wohnen. Steigt das Armutsrisiko bei kinderreichen Familien tatsächlich messbar an? Und wenn ja, wie schwer wiegt sowas für eine Gesellschaft?
Also in Deutschland ist jedes vierte Kind von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Das ist tatsächlich eine Zahl, wo wir eigentlich sagen müssen, das ist unglaublich in einem reichen Land wie Deutschland, dass das so ist. Und da müssen wir massiv was gegen tun. Wir haben tatsächlich das Problem, dass diese Kinder dann oft in viel zu kleinen Wohnungen leben mit ihren Familien. Und das macht auch was, das haben wir in Corona natürlich ganz besonders gesehen, wo die Bildungseinrichtungen geschlossen waren, mit den Aufwachsensbedingungen, allein schon mit den Lernbedingungen von Kindern, die sind natürlich nicht ideal, wenn alle mehr oder weniger aufeinander hocken. Der Internetanschluss und auch die Devices, die Ausstattung mit Laptops ist dann oft nicht so, wie sie sein soll. Und die soziale Infrastruktur, Sie sprachen es an, die offenen Jugendtreffs, das, was Jugendliche wirklich brauchen, ja, die von den Kitas mal ganz zu schweigen. Da ist einfach ganz viel Infrastruktur für Jugendliche oftmals nicht gegeben in manchen Regionen. Wir sprechen da von Segregation, Jugendliche, die zu Hause sozusagen zu wenig Ressourcen haben. Und das verstärkt sich dadurch, dass sie in einer Gegend leben, wo es eben auch sehr wenig Angebote gibt. Ja, und das ist tatsächlich ein Problem für diese Kinder.
Weniger als die Hälfte der Eltern in Deutschland halten den sozialen Aufstieg mit Kind in Deutschland für möglich. Was ist da dran, Frau Boll?
Das ist tatsächlich der Punkt, den wir vorhin schon diskutiert haben, dass Kinder natürlich Geld kosten, dass man Geld, das man in Kinder investiert und gut investiert und gerade die Bildungslaufbahn von Kindern will auch gut begleitet werden und kostet auch Geld. Auch ansonsten kostet das Aufziehen von Kindern Geld. Eltern müssen sich einschränken, dass sie für andere Dinge nicht mehr zur Verfügung haben. Und knapp ist nicht nur Geld, sondern vor allem auch Zeit. Und dieser Satz macht halt auch dort eine Aussage, weil er sagt, wenn Eltern sich sich mit ihren Kindern beschäftigen wollen und das natürlich wollen und das ist auch gut investierte Zeit, dann können sie diese Zeit nicht im Arbeitsmarkt verwenden und nicht in ihre Karriere investieren. Da haben wir einen echten Zielkonflikt, der lässt sich natürlich auch nicht auflösen. Ja, ansonsten müsste man fordern, dass man sein Kind sozusagen ab Geburt in einer Vollzeitbetreuung in der Krippe abgibt. Das möchte ja auch niemand. Wichtig ist, dass tatsächlich Wahlfreiheit besteht. Das heißt, dass Eltern, die das machen möchten, dann auch die Möglichkeit dazu haben und dass es dann auch eine Betreuung gibt, die entsprechend qualitativ auch hochwertig ist. Aber die meisten Eltern wollen natürlich auch mit ihren Kindern Zeit verbringen. Am Anfang insbesondere, wenn die Kinder älter werden, brauchen sie auch weniger Betreuung. Und da passt genau dieses Argument, der soziale Aufstieg. Das heißt, ich steige im Beruf auf, ich werde befördert, ich nehme vielleicht eine Führungsposition an. Führen in Teilzeit ist praktisch unmöglich. Nicht nur in Deutschland praktisch unmöglich, sondern auch sogar in einem Teilzeitland Niederlande. Eher selten, 10% der Führungskräfte in den Niederlanden arbeiten Teilzeit. In Deutschland sind es unter 5%. Das ist einfach nicht möglich. Ja? Und man muss aber gleichzeitig, wenn man Kinder hat, ein bisschen beruflich zurücktreten. Insofern ist es tatsächlich schwierig, der soziale Aufstieg mit Kindern, je mehr Kinder man hat.
Also da haben Sie jetzt zwei Punkte aufgemacht, Frau Boll. Zum einen sagen Sie, eine ganz normale, in Anführungsstrichen, Erwerbsbiografie ändert sich messbar mit Kindern. Das kann man so sagen. Auf der anderen Seite würden Sie, glaube ich, unserer SWR1-Hörerin Rieke an der Stelle widersprechen, die uns schrieb, Chancengleichheit wird es bei uns erst geben, wenn Kindergärten und Schulen gleichgestellt werden, also verpflichtend, unentgeltlich und als staatliche Aufgabe. Weil Sie auch gesagt haben, Kinder kosten nun mal Geld. Müssen wir investieren.
Ja, wobei die Kita ja eher tatsächlich das Zeitargument bedient. Ja? Also ich würde komplett zustimmen, wir müssen Kitas als Bildungsinstitutionen wahrnehmen. Übrigens nicht nur zum Thema Vereinbarkeit, weil die Eltern arbeiten gehen müssen, sondern auch, weil die Kinder diese Bildungsimpulse brauchen. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Kinder gleiche Bildungschancen haben in Deutschland. Und das ist erst der Fall, wenn die Kita wirklich sich als Bildungsinstitution versteht, genauso wie die Schule das tut. Sie fragten nach den Erwerbskarrieren, den Folgen für die Erwerbskarrieren. Ja, was sehen wir? Wir sehen, dass es für Mütter Konsequenzen hat, für Väter weniger. Ja, für Väter ist es eher sogar so, wenn ein Kind geboren wird, dass Ernährerrolle von Vätern, ja, in auch immer klassischen traditionellen Geschlechterrollen, dass die Väter eher nochmal eine Gehaltszulage bekommen oder aber befördert werden, um eben die Familie ernähren zu können. Die Mütter treten zurück. Die Mütter schränken sich ein. Die Mütter gehen übrigens auch, wenn die Kinder von der Kita in die Schule wechseln, oftmals nochmal wieder einen Schritt zurück, ja, weil die Mittagsbetreuung, das Mittagessen nicht mehr dabei ist und sie wieder zurück an den Herd müssen. Das ist die Situation in Deutschland und da brauchen wir an zwei Stellen Veränderungen. Erstens, wir müssen die Partner stärker mit reinbekommen. Viele Väter wünschen sich das auch. Gerade junge Väter wünschen sich, sagen immer wieder die Untersuchungen, auch mehr teilzuhaben an Familie, auch selber familienaktiver zu sein, sich mehr an der Erziehung auch zu beteiligen. Und zum anderen müssen wir tatsächlich das schon oft angesprochene Thema der Kita-Betreuung lösen.
Aber warum machen es die Väter dann nicht? Also oft ist es ja so, wenn man als Vater 4 Wochen Elternzeit macht, dann kriegt man gleich ganz viel Applaus und danach eine Beförderung und geht wieder Vollzeit arbeiten. Bei Müttern ist das irgendwie anders. Warum machen es die Väter nicht? Haben die dann auch Angst davor, eben nicht befördert zu werden? Oder was ist da das Problem?
Also man kann da auch nicht alle Unternehmen, und hier ist nämlich tatsächlich die Rolle der Unternehmen auch gefragt, über einen Kamm scheren. Das ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt sehr viele Modelle in Deutschland, wie Väter tatsächlich auch ihren Job, sei es auch in Führungspositionen, weiter ausüben können, wenn Kinder kommen. Das ist aber eben sehr branchen-, sehr berufsspezifisch. Es gibt immer noch auch Kontexte, wo sogar schon die Frage, darf ich in Elternzeit gehen, manchen Väter nicht über die Lippen kommt, weil sie Sorgen vor beruflichen Nachteilen haben, als weniger leistungsbereit sozusagen angesehen zu werden seitens der Arbeitgeber. Also da ist noch viel zu tun. Wir haben eben immer noch vorherrschend in der Breite die Vorstellung, dass sich in erster Linie die Mütter um die Kinder kümmern sollen, gerade wenn die Kinder klein sind, also bis zum Alter von 3 Jahren auf jeden Fall, und die Väter eher für den Broterwerb zuständig sind. Und da muss sich was ändern.
Ja, viele suchen ja nach dem, was uns von der Politik mit dem schönen Namen Vereinbarkeit von Familie und Beruf verkauft wird. Ja, dass es da Schwierigkeiten gibt, das haben wir gerade schon angesprochen. Aber ist es nicht oft auch für Eltern so, da würde ich jetzt mal gerne in die Elternperspektive wechseln, dass man als Mensch mit Kindern, wenn man zurückkehrt in den Beruf, eben auch nicht mehr so funktionieren kann, wie man das vielleicht vorher getan hat und dass das vielleicht auch okay sein sollte?
Ja, das sagt die Studienlage eigentlich nicht, dass man nicht so funktioniert. Ganz im Gegenteil. Wir haben einige Studien, die zeigen, dass Mütter, die eben sozusagen eine Weile auch mit Kindern zu Hause waren und in Teilzeit zurückkehren, dass die oftmals sehr viel besser organisiert sind. Also Selbstmanagement, Zeitmanagement profitiert durchaus davon, wenn man ein Leben mit Kindern auf die Reihe bekommen muss. Das den Befund hätten wir sicherlich auch für Väter, wenn es mehr Väter in Teilzeit geben würde. Wir haben ja derzeit eine Teilzeitquote unter Vätern, unter beschäftigten Vätern von 10% in etwa, während inzwischen die Hälfte aller Frauen Teilzeit arbeitet. Unter Müttern sind es schon annähernd, sind schon 2/3, geht in Richtung 3/4, vor allem wenn sie kleine Kinder haben. Also das würde ich so nicht unbedingt teilen, diese Ansicht, dass man weniger funktioniert. Ich glaube, die Betriebe haben da eine große Verantwortung und derer sind sie sich auch bewusst, dass sie tatsächlich ein familienfreundliches Umfeld, was die Arbeitskultur, was die Führungskultur, was die Beförderungskultur und so weiter betrifft, auch bieten müssen. Und da spielt denen der demografische Wandel auch ein bisschen in die Hand und der Fachkräftemangel, dass sozusagen die Arbeitnehmenden zunehmend am längeren Hebel sitzen und einfach auch sagen können, so Unternehmen, ich bin eine gesuchte Fachkraft, wenn ihr mich haben wollt, dann bitte liefert auch, ich will ein Leben mit Kindern und auch ein Berufsleben mit Kindern hier führen können.
Aber spiegelt das wirklich die Realität wider? Also es ist nicht so, dass man eigentlich eher Diskriminierung erlebt, wenn man Teilzeit machen will, wenn man Elternzeit machen will, sowohl als Frau als auch als Mann, dass man da irgendwie nach einer genommenen Zeit vielleicht sogar teilweise die Kündigung bekommt und eher aus dem Arbeitsmarkt gedrängt wird.
Ja, also Diskriminierung ist wissenschaftlich sehr, sehr schwierig, methodisch sehr schwierig nachzuweisen. Echte Diskriminierung, das heißt nicht, dass es sie nicht gibt, sie ist aber sehr schwer nachzuweisen. Wir haben sicherlich viele Vorbehalte auf Seiten der Unternehmen. Die gibt es ohne Frage. Da kann Politik auch ein bisschen helfen. Also was die Geschlechterrollen angeht, kann generell, wie das Elterngeld zum Beispiel gezeigt hat, die Politik wirklich auch, hat sie einen Hebel, kann sie was beeinflussen. Das passiert nicht kurzfristig, aber das passiert über eine Weile. Wenn wir sehen, das Elterngeld 2007 eingeführt mit den 2 Partnermonaten, ne, Väter nehmen 2 Monate Elternzeit, wenn sie sie nicht nehmen, verfallen sie. Die sind nicht übertragbar auf die Mutter. So, und diese 2 Monate werden in der Regel ja auch genommen. Mit Elterngeld, genau. Ja. Die werden genommen. Aber wenige Väter nehmen leider mehr als diese 2. So, Forschung setzt sich schon seit vielen, vielen Jahren dafür ein, dass diese 2 Monate vergrößert werden. Ja, dass es 4 sein müssen mindestens mal, ja, die nicht übertragbar sind, um sozusagen da einen Rollentausch hinzubekommen zu Hause. Weil nur dann, wenn Väter sich über eine ganze Weile und das übrigens auch alleine, ohne dass die Mutter gleichzeitig auch in Elternzeit ist, um die Kinder kümmern in Alleinverantwortung, dann wächst auch das Verständnis darüber, was denn eigentlich zu Hause alles zu tun ist, wie anspruchsvoll dieser Job auch ist, Stichwort Mental Load, was man auch alles im Kopf haben muss, um eine Familie zu managen. Und das würde natürlich sehr viel helfen, um einfach Väter auch stärker in die Verantwortung zu bekommen. Wir sehen auch, dass die auch dann, wenn sie wieder zurückgekehrt sind, später, wenn die Kinder krank werden. Es ist ja nicht nur eine Elternrolle in den ersten 3 Jahren da, sondern das Kind ist eine ganze Weile, sozusagen braucht eine ganze Weile Betreuung, dass diese Väter, die in der Elternzeit waren, später auch häufiger zu Hause bleiben, wenn das Kind krank ist. Das heißt, da ändert sich wirklich was. Wir müssen aber dafür sorgen, dass diese Weichenstellung und gerade bei der Erstgeburt, das ist die Zäsur, wirklich da auch vernünftig passiert. Mhm. Und da hat Politik auch Möglichkeiten.
Und die muss ja auch ausschöpfen. Das Thema können wir noch lange besprechen, machen wir vielleicht auch wieder. Für den Augenblick bedanke ich mich erstmal bei Ihnen, Christina Beul, für Ihren Besuch in SWR1, Leute. Danke, dass Sie da waren.
Sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.